Sebastian Kienle und Patrick Lange gemeinsam in einem Podcast. Wer hätt's gedacht? Wir hatten einen wunderbaren Vormittag im Hotel Jakob am Fuschelsee, wo wir die Aufnahme gemacht haben. Und ich glaube, wir haben ein Gespräch geführt, das vielleicht längst überfällig war. Hier ist übrigens Bocky. Mein richtiger Name ist Niklas Bock und ich freue mich, den Podcast zur Trivue-Tour gemeinsam mit meinen Partnern Selfish und In Silence jetzt veröffentlichen zu können. 5 besondere Interviews in 5 außergewöhnlichen Konstellationen. Ab heute online, damit du sie hören kannst, wann immer es dir passt. Kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht. Wenn du noch kein Ticket für die Trivue-Tour hast, dann solltest du das jetzt schleunigst erledigen, um das nicht zu verpassen. Es geht um das Buch, das ich geschrieben habe, Die Kunst des Triathlons. Es geht um die Kurzfilme, die ich produziert habe beim Ironman Frankfurt, beim Challenge Rot, beim Allgäu Triathlon und noch einer kleinen Überraschung. An jedem Abend sind prominente Gäste aus der Triathlon-Welt mit dabei, die auf der Bühne sitzen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und das Beste ist, du triffst alle anderen Triathletinnen und Triathleten aus deiner Stadt. Die Tickets gibt's auf trivue.de, den Link findest du auch in den Shownotes, da dann auch alle Infos zu den Städten, zu den Terminen und ich freue mich, wenn wir uns dann ganz bald im Januar in deiner Stadt sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Kennt ihr das, wenn vor irgendwie einem Interview man sich unterhält, dann ist alles die Stimmung noch so ein bisschen gelassen, so wie immer in der Kaffeemaschine. Man blödet irgendwie so rum und quatscht so entspannt miteinander und dann geht ein Interview los und dann verändert sich die Stimmung.
Klar, weil letzten Endes, weißt ja, das Internet vergisst nichts. Und sobald es irgendwo gespeichert ist, ich glaube, sowohl Patrick als auch ich haben beide schon auch unsere Erfahrungen natürlich sicher nicht auf einem Level gemacht, wie es jetzt vielleicht manche Politiker machen, aber du kannst natürlich, wenn du 1,5 Stunden sprichst, immer irgendwie 3 Sätze rausziehen, die irgendwie völlig krass sind, wenn man sie allein hinstellt. Und letztendlich geht es natürlich auch bei Presse, Medien um Reichweite, um Aufmerksamkeit und relativ häufig wird halt dann auch genau das gemacht. Also es werden dir halt so lange Fragen gestellt, bis du irgendwann halt irgendwas sagst, was sich halt als Punchline eignet, um halt Aufmerksamkeit zu generieren. Und deswegen, klar, ich glaube, ändert sich die Stimmung immer. Ja. Also vor allen Dingen natürlich je nachdem, wie das Setting ist.
Aber hört sich auch so ein bisschen irgendwie nach Lernprozess an. Also dass man irgendwie da durch muss, durch diese Schule, wie die Medien am Ende das draus machen, was sie irgendwie auch gut gebrauchen können. Wie hast du das? Wie würdest du das nehmen, was Sebi jetzt gerade beschrieben hat?
Ja, gebe ich dir, Sebi, total recht. Ne? Wir haben natürlich alle Angst vor so dem typischen Clickbaiting irgendwie. Und dann am nächsten Tag in der Bildzeitung zu stehen, will natürlich keiner. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir drei, wie wir jetzt hier so zusammensitzen, ein gutes Gespräch haben werden. Und mit der Zeit vergisst man ja auch, wenn es float auch so ein bisschen das Mikrofon. Hoffentlich dann kriegt man ein authentisches Gespräch zusammen. Also ich glaube, wir sind jetzt alle drei nicht diejenigen, die großen Stuss auch unter Freunden labern, sage ich jetzt mal. Von daher glaube ich, kann das auch gut sein, wenn man es einfach flowen lässt.
Ich glaube, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren hätten wir auch gut gemeinsam in einem Trainingstag an einem Tisch sitzen können, irgendwie nach einem langen Trainingstag und uns so austauschen können, was hat jeder so gemacht oder auch zusammen. Ich meine, wir haben viel zusammen trainiert, wir sind uns in dem einen oder anderen Trainingstag über den Weg gelaufen dann. Und ich habe eine ganz coole Nachricht vorher bekommen von einem, der mit, ja, spannend, dass du die triffst. Ich erinnere mich an 2010, da war ich im Trainingslager, wo Patrick Guide war. Also irgendwie einer von den Kunden, die da waren offensichtlich bei dir in der Gruppe unterwegs und dann kam raus, dass irgendwann Sebi auch da sein wird, hat er geschrieben. Und das warst du ganz aufgeregt, hast dich drauf gefreut, ach, Sebi kommt. Und er meinte, in dem Moment warst du auf jeden Fall noch Fan von Sebi. So, und da sprechen wir bestimmt ja noch ein bisschen drüber, wie ist es dann so, wenn man vom Fan zum Konkurrenten irgendwie wird, wann hat sich das ergeben? Und dann habe ich mal überlegt, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das müsste doch mittlerweile über 20 Jahre her gewesen sein, irgendwas mit TuS Griesheim zu tun haben, oder nicht?
Hätte ich auch gesagt, TuS Griesheim, Bundesliga, du bist damals für das Team War das 2008? Für
Schweigern bin ich noch gestartet, denke ich. Also Tritim Heuchelberg.
Aha.
Und dann Griesheim, genau. Also ich kann mich auf jeden Fall zum Beispiel noch an Gladbeck erinnern, wo wir, glaube ich, mal zusammen auch am Start waren. Also ein paar Bundesliga-Jahre hatten wir auf jeden Fall zusammen, ja.
Also wir waren Teamkollegen, also ja. Für Griesheim zusammen gestartet.
Wir sind dann zusammen am Schliersee gestartet, das weiß ich. Ich werde es nie vergessen. Sebi in seinem Weight-Weenie-Wahn hat alles angebohrt und alles optimiert und hatte eine THM-Kurbel, glaube ich, war's. Und du bist Vorbelastung gefahren und hast die Kurbel kaputt gebrochen. Und da habe ich mir gedacht, alter Junge, der Typ, der ist krass.
Zur Ehrenrettung von THM muss man sagen, es war also gut in Erinnerung tatsächlich. Es war eine Strong-Light-Kurbel, aber ich war... ich habe auch fast heulen müssen, weil ich dieses Rad da extra für Schliersee aufgebaut hatte und damals halt noch selber für Teile bezahlt habe. Und das war halt echt das damals Studentengehalt. Da war der Kontostand meistens zweistellig, Euro-Bereich. Und ich weiß noch, wir waren da auch bei Kukuma und Dirk Merz. Ich hab dann gesagt, ich baue jetzt irgendwie eine leichte Kurbel. Und der hat halt gedacht, ich habe einen Vogel, der jetzt... Also, als er mir gesagt hat, ja, eine Dura-Ace-Kurbel hat er noch da, da habe ich halt gedacht, um Gottes Willen, die ist jetzt 150 Gramm schwerer als das, was ich drauf hatte. Aber ja, so die Marginal-Gains-Idee, die war damals schon ziemlich groß. Und ich weiß noch, ich habe dann extra so einen alten Helm gefahren, so einen alten Pucki-Racing-Helm, könnte man was sagen, und habe den vorne noch mit so Glassichtfolie zugeklebt. Die Lüftungsöffnung wegen Aerodynamik. Ja, war schon lustig.
Also das war jetzt so eine deiner ersten Erinnerungen, wo dir Sebi aufgefallen ist.
Ja, ich mal glaube...
Ich muss mal aussehen, dann wird mir ganz warm, wenn ihr erzählt.
Ja, ich glaube auch gleich. Ich glaube tatsächlich, was auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist damals, du hast, glaube ich, ich bin immer hinter der Nationalmannschaftsquali her gewesen und wollte immer für Deutschland starten. So. Und ich glaube, den ersten riesen Respektpunkt habe ich damals für dich gewonnen, als du, ich glaube, auch am Schliersee die Quali geholt hast, um für die WM zu starten und dann den Quali-Platz abgelehnt hast, weil du gesagt hast, ich schwimme nicht schnell genug, was will ich bei einer WM? Und da habe ich mir so gedacht, Alter, wie krass ist der? Der verzichtet freiwillig auf einen Start bei einer WM und ist doch voll geil, so Deutschland-Trikot tragen und so weiter und so fort. Aber das fand ich so, okay, krass, der macht sich Gedanken darüber und der hat irgendwie offensichtlich ein anderes Ziel und verfolgt das andere Ziel mit allem, was er hat, so. Und verzichtet dann auf so eine Möglichkeit. Das hat mir einfach totalen Respekt irgendwie abgerungen. Das fand ich geil einfach. Ja. Ich glaub, U23-Meister bist du geworden oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Also ich...
Der Platz ging an Johnny Zipf, glaube ich, oder so, ne? War das damals?
Nee, also genau, das war dann auch so das Ding, was mir damals auch gezeigt hat, dass ich absolut gar keinen Bock auf Nationalmannschaft und so weiter habe. Ich habe gedacht, wenn ich verzicht, dann nehmen sie eben Johnny Zipf, der dann Zweiter geworden ist. Und sie haben ihn dann, glaube ich, eben nicht genommen. Und dann ist halt, anstatt mir, ist dann halt einfach gar niemand mitgeschickt worden. Und das war für mich dann auch so, ich sag mal, das Geile in dem Sport ist ja echt so, dass es am Ende echt von dir abhängt. Ja, da gibt es keinen Coach, der dich irgendwie scoutet oder selektiert oder sonst irgendwas. Also zumindest mal in der Form, wie ich und Patrick ihn dann lange Zeit gemacht haben. Aber eben Kurzdistanz ist dann halt, wie man ja dann oft sieht, halt schon eine gewisse Politik, wo sich dann auch Athleten irgendwie probieren, reinzuklagen in irgendeine Olympia-Quali. Und es ist einfach genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich geil finde. Ja, nämlich, dass es halt eine Ergebnisliste gibt. Auch da, klar, es gibt, man kann über alles immer diskutieren, war das Rennen fair oder nicht, aber am Ende ist es halt da, in unserer Ausprägung vom Sport gibt es halt eine Ergebnisliste, da steht 1, 2, 3 drauf und fertig. Ja. Und da kommt auch nicht Ironman und sagt, nö, du passt uns nicht, bist nicht dabei, sondern ja. Es ist halt ganz klar objektiv und jeder kann ohne irgendwas da halt reinkommen. Du musst nicht irgendwelche, also es ist ganz objektiv für alle und ich meine, wir haben ja jetzt bei den letzten paar Olympischen Spielen ja nicht nur in Deutschland gesehen, sondern auch in Australien und ich war damals, ich weiß noch, in der Schweiz im Trainingslager wo dann, glaube ich, Melanie Anaheim nicht genommen wurde und dafür dann Daniela Rüff, obwohl Melanie qualifiziert war und dann Dani damals nicht. Und ich meine, weißt du, Olympia, ja, das ist unter Umständen eine einmalige Sache. Und dann kommt quasi dein Verband und spuckt dir quasi ins Gesicht für deine Anstrengung. Ja. Herzlichen Glückwunsch, da würde ich so durchdrehen. Also das könnte ich überhaupt ja. nicht ab. Also ich würde da...
Katrin reist um die halbe Welt, um diesen dritten Quali-Platz zu bekommen.
Genau,
stimmt.
Und wird einfach fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Das sind halt einfach so Sachen, ne,
wo du dir denkst, es ist halt einfach viel...
Geht gar nicht.
Viel dabei und das hat mir damals dann eigentlich schon gezeigt, okay, das, was ich da eigentlich schon wusste, hat mich dann eigentlich auch nochmal bestärkt, dass ich halt also auf die Spur in dem Sport keine Lust habe. Aber ich hätte es auch nicht geschafft, realistischerweise, muss man klar sagen, es wäre sehr, sehr, sehr schwierig geworden. Aber ich hatte auch gar keine Lust, vor allen Dingen nicht dann nach der Erfahrung, sag ich mal.
Ich habe noch eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast mit diesem, das Deutschland-Trikot, das ist doch bestimmt ein geiles Gefühl. Was war das, was hat dem angehangen für dich? Was hat es so besonders gemacht? Weil ich erinnere mich auch noch an so, ich glaube, das war ein Rennen in Darmstadt, Bundesliga, total verregnet, absolutes Chaosrennen und abends, das war auch eine deutsche Meisterschaft, glaube ich, und wir saßen abends im Hotel, da bist du für Buschütten gestartet. Und das war so das Jahr, ich glaube, bevor du dann den ersten Ironman gewonnen hast, oder zwei Jahre davor. So, also es muss so 2013 rum.
Nee, 2011 und 12 bin ich für Buschütten gestartet.
Dann war das 2012. Dann muss das 2012 gewesen sein. Und da sagt er, wenn jetzt hier nicht bald was passiert irgendwie, dann, dann war es das für mich und ich stehe bald wieder an der Behandlungsliege als Physiotherapeut. Ja. Und da warst du aber immer noch hinter diesem Traum her, auf der Kurzdistanz irgendwie den Durchbruch als Profi zu schaffen. So,
das weil ich mich zu jung gefühlt habe für Langdistanz. Also mein Traum war schon immer, auf Hawaii zu starten. So bin ich in den Sport gekommen. Also ich habe Hellriegel gesehen und wollte da diese mystische Insel besuchen. Und natürlich war der Traum, den hat mir aber niemandem gesagt, das Ding irgendwann zu gewinnen. Und ich dachte halt damals, okay, die Zeit ist noch nicht reif für Langdistanz. Und deswegen bin ich damals noch dem Traum von Nationalmannschaft und Olympischen Spielen hinterhergestiefelt.
Und da so die Frage, was war das? Also was hat dem angehangen, was sich irgendwie angezogen hat?
Sein Land zu repräsentieren. Das hat mich fasziniert. Unter deutscher Flagge zu starten ist ja das eine, aber wirklich mit Deutschland Einteilung und Nationalmannschaft, das war für mich irgendwie was Geiles. So bei Olympischen Spielen, so das Aushängeschild für ein Land zu sein, für sein Land alles zu geben, so ein Teamgedanke vielleicht auch dahinter zu haben und so, das fand ich immer extrem, extrem cool. Ja. Und hab mir das auch deutlich unpolitischer vorgestellt. Man geht da ja relativ blauäugig vielleicht rein und hab mir das schöner vorgestellt, als es dann, glaube ich, am Ende des Tages ist.
Ist es schlimm, dass der Traum nicht wahr geworden ist?
Nein, überhaupt nicht.
Weil du jetzt dich auf der Langdistanz dann versöhnt hast damit?
Ja, was heißt versöhnt? Ich war einfach nicht gut genug. Und das muss man dann einfach auch irgendwann akzeptieren. So. Vor allen Dingen im Schwimmen war halt da der Makel oder der Gap halt da. Ich bin relativ spät zum Triathlon ja gekommen, habe 16, 17 erst richtig kraulen gelernt. Und da war der Zug realistisch schon abgefahren. So. Ja. Und überhaupt nicht.
Wann ist Patrick dir das erste Mal aufgefallen? Also du hast ja Spuren hinterlassen mit deinem Materialwaren damals. Aber was ist deine erste Erinnerung?
Ich glaube auch Training in Griesheim. Also da, also ich war nicht häufig zum Training in Griesheim, aber ein paar Mal war ich da und da kann ich mich schon so dunkel dran erinnern. Also auf jeden Fall, dass er da auch immer echt 105% Einsatz gebracht hat bei den Einheiten, genauso wie ich auch. Also ich glaube, wir waren da zu dem Zeitpunkt sicher nicht die talentiertesten beide, im Wasser eh nicht, ich noch weniger wie er, aber es lag halt auf jeden Fall nicht irgendwie halt am Effort oder am Willen, es zu schaffen. Ja. Also ich glaube, das war definitiv so. Und dann war halt so ganz lang irgendwie halt eben mit Teamkollege und so weiter, aber halt nicht, dass ich jetzt irgendwie das dann noch groß irgendwie verfolgt hätte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das eigentlich eher abgehakt. Also ich habe dann irgendwann, habe ich mal gelesen, wo du dann auch das verkündet hast, mit dein Sieg ist Hawaii zu gewinnen. Und ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl vor Lachen, ja. Also, weil.
Zu Recht.
Ja, weil.
Ja, klar. Weil, das stimmt, ja.
Also, da habe ich halt, also da war für mich halt so echt so, also was für eine Arroganz, was der denkt, was man dafür braucht und so weiter. Und es war ja nicht so der direkte Wechsel zu Langdistanz und gerade halt bei der Mitteldistanz, da kommen wir sicher nochmal drauf zu sprechen, aber hat sich das halt für mich in keinster Weise irgendwie abgezeichnet, ja.
Aber da ist wieder auch die Frage, habe ich das wirklich so gesagt oder ist das das, was wir ganz am Anfang stand, gesagt haben? Ich glaube,
tatsächlich sogar auf deiner Homepage eine Zeit lang.
Also, okay, krass, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. aber das, ja, ne, ja, ist natürlich ein bold claim. Ja, aber ich kann mich noch erinnern, also, dass wir 2010 deutsche Duathlon-Meisterschaften zusammen gemacht haben.
Kann ich mich auch noch
erinnern. Und da war das Duell Norman Stadler und Sevi, ja, gegen mich und irgendwer anders war noch dabei. Und wir halt haben halt in der Gruppe gesessen, ja, und ich habe auf den Lauf gewartet, Mike, und ihr habt euch aufgeregt und wir haben uns angeflucht.
Ja, ja. Ich kann mich auch dran erinnern.
Norman ist ausgerastet, Papa, ey.
Also, erzähl nochmal die Geschichte von dem Rennen, die will ich jetzt wissen.
Also ich glaube, es war einfach, also ich meine, erstmal muss man sagen, es war ja Windschatten erlaubt in dem Rennen. Mhm. Und es war klar, dass halt natürlich Norm und ich da irgendwie die stärkeren Radfahrer sind. Und für Patrick war es natürlich eigentlich total easy, sag ich mal, beim ersten Lauf da irgendwie halt einfach mitzulaufen. Und es war, glaube ich, relativ klar, dass die Aufgabe halt einfach ist, halt dran zu bleiben und dann halt im zweiten Lauf halt das Ding nach Hause zu bringen. Aber natürlich, ich sag mal so, zu der Zeit, glaube ich, hat man auch so die taktische, wenn du taktisch klug agiert hast, war das was Verpöntes, sag ich mal, ja. Also da war es einfach so, du bist halt nicht stark genug. Und die richtigen Triathleten, die gewinnen die Rennen halt auf dem Rad, ja. Und vor allen Dingen die Deutschen.
Das war so dieses Fundamentalistische.
Die Teutonen, die gewinnen die Rennen halt auf dem Rad. Und ich weiß noch, wie.
Der dreht uns richtig schön breitbeinig so.
Ja, ja, und vor allen Dingen natürlich halt, also Norm und auch sein Papa, das war ja schon, also ja, ein interessantes Duo damals auch immer schon. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber wir waren da beim Auschecken vom Rad, haben, glaube ich, die Räder aus der Wechselzone geschoben und ich bin halt irgendwie mit Norm gelaufen und Normens Papa stand daneben dran und da hat Norm angeschnauzt, warum habt ihr nicht mehr gemacht auf dem Rad, ihr hättet attackieren sollen und jetzt hat da irgend so eine Pupsnase gewonnen und Patrick ist halt direkt hinter uns gelaufen und der Normens Papa, ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, und hat halt irgendwie gesagt, ja, das bin ich, dann guckt Normens Papa halt so an. Ja, sag ich ja. Und ja, ich sag mal, da war so
ist
der
verdrängt.
Der Ton war da schon so gesetzt, ja. Also
du hast gewonnen damals das Rennen.
Ich habe gewonnen, ja. Das war meine erste deutsche Meisterschaft.
Also hast du dann Elite. Irgendwie viermal in Folge?
Du nee, dreimal. Oder so dreimal in Folge und ja, aber dass die Jungs es nicht probiert hätten, stimmt halt auch nicht. Haben wir wirklich wechselseitig attackiert und volle Wäsche. Und wir sind halt immer volle Wäsche hinterhergefahren. Es war kein einfaches Radfahren bei any means, ja. Also Powermeter gab es damals noch nicht. Aber ich denke, die Normalized Power, die muss so viel höher gewesen sein. Es war immer Rollen, Vollsprint, ja. Weil immer, die haben sich immer angeguckt und haben halt gegenseitig attackiert, ja.
Also eigentlich,
und Norm, wie gesagt, hat sich aufgeregt wie ein.
Worüber hat er sich aufgeregt?
Was Windschattenfahren. Und ich habe halt irgendwann auch gesagt, Norm, ist das Windschattenfahren erlaubt, Junge. Ja, so, aber ja, gut. Vielleicht hat er nicht gewusst, was er sich da angemeldet hat. Aber, okay,
also er hat seine Fälle davon schwimmen sehen, weil er mit seiner Radmacht nichts anfangen konnte in dem Moment.
Ja, genau. Ja.
Eigentlich ein Rennen, was ich mir vorstelle, was in der Situation ja auch Spaß macht. Dann, oder? Also wenn
total, es war auch taktisch. Keine einfache Radstrecke, glaube ich. War schon auch bergig. Ja, so. In Oberursel war das. Ja. So über Kopfsteinpflaster und rechts, links. Ein cooles Rennen, auch gute Stimmung, 1. Mai.
Ich drinne pro Runde.
Genau.
Da war auch, glaube ich, noch irgendwie das Radrennen, war da auch noch, gell? Und dadurch war da echt auch richtig geile Stimmung. Also
cool.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das alles, das verschwimmt dann manchmal auch so ein bisschen, aber ich glaube, das war so sogar ein Teil von der Radstrecke von Eschborn-Frankfurt. Und dadurch war da halt richtig auch Stimmung, ja. Also es war schon geil.
Das war geil. Ich glaube, ich war bei dem Rennen auch dabei.
Da merkst du.
War das irgendwie, ihr wart Elite und ich bin U23 gestartet?
Das kann gut sein, ja.
Und ich glaube, ich bin auch deutscher Meister geworden, aber es war halt der Einzige, der nur U23 gestartet ist. Aber ich glaube, die erste Runde bin ich sogar mit euch gelaufen. Muss ich nochmal nachgucken.
Kann gut sein.
Irgendwie erinnere ich mich auch daran, dass Norm da war und ich glaube, die habe ich danach eine Nachricht geschickt. So, ich bin, die finde ich auch nochmal. So, ich bin die erste Runde mit euch gelaufen, das war ganz toll oder irgendwie sowas. Lustig.
Jetzt kommt die Werbung und ich muss ein bisschen aufpassen, damit das jetzt nicht so völlig drüber wird, weil es geht um eine meiner absoluten Lieblingsmarken im Triathlon. Das hat was damit zu tun, dass es nicht einfach nur irgendein Unternehmen ist, was hier einen Werbeplatz gekauft hat, sondern da gehört ganz viel freundschaftliche Verbindung und auch viele gemeinsame Erlebnisse aus der Vergangenheit dazu. Ihr kennt sie alle. Die Rede ist von In Silence. Also ich weiß gar nicht, was ich darüber noch erzählen muss. Es gibt Socken noch und nöcher. Es gibt mittlerweile aber auch ganz viele Essentials, Headbands, Running Caps. Es gibt auch T-Shirts und Sweatshirts und hast du nicht gesehen. Immer höchste Qualität, beste Funktionalität. Also da werden alle Ansprüche, die man haben kann an Socken und was es sonst noch so braucht, um gut und unverwechselbar auszusehen, erfüllt. Alles wird in Italien und Portugal produziert. Die Socken kommen in unterschiedlichen Längen, Dicken, hast du nicht gesehen. Und deswegen ist auch für wirklich jeden Geschmack und jeden Gebrauch was dabei. Was die Farbpaletten und Auswahl angeht, davon fange ich jetzt gar nicht erst an zu reden. Also ich kürze das hier an der Stelle so ein bisschen ab. Nicht umsonst tragen so viele Weltklasse-Profis diese Socken, nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Und deswegen deckt euch doch jetzt nochmal mit einer neuen Kollektion für die nächsten Trainingsmonate ein. Auf insilence.com findet ihr alles, was das Herz begehrt und mit dem Code TRIVUE, TRIVUE, alles groß geschrieben, spart ihr bis zum Ende der Tour, also bis zum 1. Februar, 15% auf alles. Nur nicht auf reduzierte Artikel, aber ihr werdet sicherlich trotzdem fündig und sparen könnt ihr auch. Also viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Zurück zur taktischen Komponente. Das ist ja eigentlich was Spaß bringt in einem Rennen, wenn irgendwie nicht alles nur über Power läuft, sondern halt auch Taktik irgendwie ein entscheidender Faktor ist, damit man am Ende als Sieger vom Platz geht. So eigentlich schön, dass das so da auch da, vielleicht ungefähr zu der Zeit angefangen hat, eine Rolle zu spielen, dass sowas wie Taktik auch geben kann, wenn man sich taktisch klug in einem Rennen verhält und eben nicht.
Das ist ja
nicht
erst seitdem, also ich meine.
Ja, also das 2000. Seit Windschattenfahren erlaubt wurde.
Aber auch auf der Langdistanz kam das dann mehr und mehr auf, oder? Also, dass man, das fällt auch, also wir springen jetzt gerade so ein bisschen in Themen, aber das ist ja vielleicht so die, mit einer der größten Leistungen, die meiner Meinung nach auch Patrick geschafft hat, dass so das abgelegt wurde, was du gerade beschrieben hast. Ja, ein Triathlon-Sieg ist eigentlich nur dann was wert, wenn man ihn sich auf dem Rad schon eingefahren hat. Und dann der glorreiche Held ist, der das auf der Laufstrecke auch noch verteidigt bekommt und nicht eingeholt wird. Und das ist ja so ein bisschen, glaube ich, nicht mehr aktuell, sondern mittlerweile ist ja auch so, ist es nicht?
Also
ist es
schon? Ich glaube, wenn du jetzt anschaust, so was halt immer noch gefeiert wird, also ich meine, guck dir Cam Wurf an oder auch Rico Bogen jetzt aktuell, so Radleistungen, auch wenn sie zu nichts nütze sind, außer dass es dann irgendwie einen tollen Powerwert gibt und irgendwie eine schnelle Zeit, werden schon immer noch ziemlich glorifiziert, denke ich, ja.
Ich hätte jetzt gesagt, dass sich das so ein bisschen verändert hat und dass die Leute auch zumindest mal verstanden haben, ein Sieg ist auch was wert, wenn man ihn so einfährt, wie Patrick das macht. Also
ein Teil, aber
ja,
nicht.
Ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert, das stimmt schon. Aber man lässt sich halt auch total schnell verleiten. Also ich habe jetzt Ironman Texas mal eine halbe Stunde mitkommentiert und habe mich halt total verleiten lassen von Taylor, dass sie da vorne rauskam. Ich fand es halt auch geil. In dem Moment habe ich mir gesagt, boah, geil, die fährt da alleine und pusht irgendwie die Watt. Und dann nach 10 Kilometern hat Cat sie halt einfach überlaufen. Ich meine halt auch gesagt zu haben, 100%ig gewinnt Taylor das Rennen, ja, easy, ja. So, und ich glaube, man lässt sich dann von diesen Radleistungen irgendwie leicht verleiten, dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie glorifiziert sozusagen. Ja. Aber ich glaube schon auch die taktische Komponente, wie du meinst, hat sich schon ein bisschen, das ganze Ding hat sich schon verändert und am Ende des Tages zählt der Sieg. Und ich empfinde das jetzt nicht so, dass, dass man da an den Pranger gestellt wird.
Wenn
man
aber gab es eine Zeit, wo du das irgendwie als Missverständnis empfunden hast, so definitiv. Auf der einen Seite der Gewinner zu sein, auf der anderen Seite vielleicht nicht die hundertprozentige Wertschätzung zu erfahren, ja, weil definitiv. Du das anders gewonnen hast?
Ja, also am Anfang meiner Ironman-Karriere auch wieder legendäre Normen mich dann angerufen nach dem Ironman Texas und hat mir nochmal unbedingt sagen müssen, dass ich noch kein richtiger Ironman bin. Ja, weil die Strecke ja 155 Kilometer hatte und auf Hawaii, da zählt's dann, ja? Junge, so nach dem Motto. Und da kriegst du den Arsch richtig hochgebunden. Von daher, ja, hat sich das, glaube ich, über die Jahre ein bisschen gesettelt. Aber ja.
Wie hast du das beobachtet?
Du meinst, wie
also dieses
Taktik versus Brute Force Angriff?
So, ja, also dass auf der einen Seite die großen Rennen halt gewonnen werden, aber dieses Missverständnis irgendwie da ist. Also das war ja tatsächlich so, dass es eine andere Wertschätzung den Siegen gegenüber gab, als zum Beispiel den Siegen von Jan gegenüber oder dir gegenüber.
Ja.
So, auch in der, ich sag mal, in der Öffentlichkeit. Oh,
ich glaube, das ist aber ein größeres Feld. Das hat jetzt nichts primär damit zu tun, wie die Siege am Renntag zustande gekommen sind, sondern auch alles außenrum, sag ich mal. Ja. Klar, ich meine, ich kann mich dran erinnern, eben in dem Jahr, wo Andi Dreiz da quasi vorne rausgefahren ist, ja, und was das halt in der Szene halt auch für einen Shitstorm gegeben hat, also meiner Meinung nach eigentlich zu Unrecht, weil solange halt die Regeln eingehalten werden, ist für mich das halt alles fein. Da kannst du machen, was du willst. Also das ist, finde ich nicht problematisch. Ja. Aber klar, was, glaube ich, einfach zu der Zeit noch nicht so ganz in den Köpfen angekommen ist, das Langdistanz-Triathlon mit 12-Meter-Regel im Profifeld halt semi-draft-legal ist. Ja. Das ist nicht ohne Drafting, sondern wenn du in Position 15 fährst in der Gruppe in Hawaii, dann trittst du logischerweise halt 30, 40 Watt weniger wie der vorne fährt. Mhm. Aber das weiß jeder. Also das
ist jeder, da, jeder kann ja an Position 15 fahren.
Genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, und das habe ich ja auch immer gesagt, ich bin nicht dafür, dass man dann halt sagt, okay, wir müssen das jetzt zum Beispiel irgendwie ändern. Dann könnte man ja auch sagen, wir schwimmen ja aber nur 45 Minuten und fahren über 4 Stunden Rad oder jetzt nur noch knapp 4 Stunden, dann müssen wir jetzt irgendwie 8 Kilometer Schwimmen machen, um das fair zu machen. Ja?
Ja.
Macht man ja auch nicht. Ja? Also deswegen, ich denke einfach nur, das ist Teil von dem Sport, wie er auch eigentlich halt schon immer war. Nur ist jetzt halt das Feld dichter natürlich, die Geschwindigkeiten sind noch höher, dadurch spielt es eine noch größere Rolle. Aber dass es immer diese taktische Komponente halt auch gab, das hat eigentlich auch jeder gewusst. Ja? Und dann kann man natürlich halt, es ist halt wie immer, der Grat zwischen mutig und dumm ist halt relativ schmal, ja. Und viele interpretieren das halt als was sehr, sehr Mutiges, wenn du halt, oder was Heroisches, wenn du da halt allein vorne rausfährst auf dem Rad. Man könnte aber auch einfach nur sagen, du bist halt dumm, weil letztendlich du weißt um die Gegebenheiten, wie sie hinten sind in der Gruppe. Und du kennst quasi diese Funktion im Triathlon, dann musst du halt probieren, das Rennen anders zu gewinnen, eben halt übers Laufen, ja. Und oder du hast halt eine Allianz mit jemand anderem, kannst halt zusammen wegfahren, wie auch immer. Das gibt's ja auch alles noch, ja. Also es werden ja auch nach wie vor Rennen gewonnen mit überragenden Radleistungen. Also ich meine auch, jedes Jahr höre ich aufs Neue, die Zeit der starken Radfahrer ist vorbei und wenn du kein kompletter Athlet bist, dann gewinnst du kein Rennen mehr. Und jedes Jahr kommt Lionel Sanders mit 3 Minuten oder halt mit einem großen Rückstand jetzt zum Beispiel auch wieder in Oceanside aus dem Wasser und gewinnt das Rennen am Schluss dann trotzdem. Ja. Und deswegen, ja, also ich denke, dass es ja teilweise schon so ein bisschen eine Wahrnehmungsverschiebung da gegeben hat oder auch zum Teil sicher immer noch gibt, ja.
Das war ja so letztendlich, die Rennen, die du gewonnen hast, hast du ja größtenteils eben mit diesem Mittel des Heroischen gewonnen, ne? Also vorne raus beim Radfahren, ja. Hast du das ausgespielt. Du hast bestimmt auch immer einen gewissen, ich sag mal, vielleicht Vorsprung, was die Liebe zum Detail beim Radfahren anging und einen Aero-Vorteil dir verschafft. Und das hat sich dann auch irgendwann angeglichen. Aber in der Zeit, wo du die großen Rennen gewonnen hast, war das ja immer starker Radfahrer, Vorsprung rausfahren und dann auch noch irgendwie so stabil laufen, dass man das Rennen am Ende gewinnt. Und du hast die Rennen ja eben auf diese ungeliebte Art und Weise gewonnen. Mhm. ist es, also hast du dir manchmal so insgeheim gedacht, was, eigentlich wäre es schön, wenn ich auch die Rennen so gewinnen könnte, wie das die anderen machen, die das auf diese heroische Art und Weise machen? Oder hast du das irgendwann, hat es nie eine Rolle gespielt oder hast du dich das nie gefragt oder dir gedacht?
Ich fand nicht, dass ich die Rennen auf unheroische Art und Weise gewonnen habe, weil ich halt die Grenzen im Laufen halt weiter verschoben habe.
Das stimmt. Ja.
Also ich denke, die Sphären, in die ich dann irgendwann reingelaufen bin von den Zeiten her, von den Tempi her, die gab es damals auch noch nicht. Mhm. Kann mich erinnern, Texas 240, das war eine Bombenzeit, ja. Und ja, da willst du heute keinen Blumenkorb mehr mit. Und das ist halt, glaube ich, dann die Genugtuung kam dann eher daher. Also von daher, nö, habe ich eigentlich nie so gesehen.
Ja.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass das ja schon auch, also ich habe das schon auch als Schwäche identifiziert und habe mich am Rad auch immer wieder weiterentwickelt. Jedes Jahr bin ich besser geworden. Das Problem ist halt nur, die anderen werden halt auch besser. So, von daher, ja, ich habe immer alles probiert, was in meiner Macht steht. Und ein paar Mal hat es halt ganz gut geklappt. Und damit bin ich happy und habe da überhaupt keine
Das sind ja irgendwie so nostalgische Gedanken, die man eventuell haben könnte. Weil es eben auch gerade bei den deutschen Champions League vorher gab, immer diese Art und Weise war, das Rennen vor allem auf dem Rad dann zu bestimmen und sich da den Sieg zu holen. Auch bei Fares war es ja auch so.
Ja, aber es ist auch cool, da aus der Reihe zu tanzen und halt der Deutsche zu sein, der halt die Grenzen im Laufen halt gepusht hat.
So. Total.
Also habe ich überhaupt kein Problem mit und ich glaube auch, derjenige, der mich maßgeblich auch zu dem Athleten gemacht hat, der ich bin, ist ja genau der Fares al-Sultan, der eben mir genau diese Renntaktiken dann auch mitgegeben hat. So, mhm. Also ich verstehe das Problem da nicht. Jeder bringt am Tag X das, was er halt zu leisten imstande ist und versucht das Rennen so zu gestalten, wie es für ihn persönlich am besten ist. Von daher.
Ja. Aber das ist auch genau das, was ich damit meinte, dass das so aus meiner Warte heraus vielleicht deine größte Leistung ist, jetzt unabhängig von den Siegen, die du eingefahren hast, so diese neue Denke, auch dass wir so drüber sprechen können, wie sich Training auf der Langdistanz auch verändert hat, so ein bisschen eingeimpft zu haben, so dass man halt auch das neu lesen kann, was ein Sieg letztendlich wert ist, wenn man ihn nicht auf dem Rad eingefahren hat, sondern sich taktisch oder zumindest seine Karten so zu spielen, dass man am Ende mit Rekordlaufzeiten einen Titel einfahren kann. Ich habe noch eine Frage, weil wir vorhin bei der eurer Geschichte so ein bisschen waren. Ihr habt euch mal kennengelernt, wart Teamkollegen, habt euch dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Wie ist dann eure Konkurrenz entstanden? Oder ab wann würdet ihr sagen, habt ihr das Gefühl gehabt, jetzt sind wir Konkurrenten?
Also für mich war es klar, Patricks erste Hawaii-Teilnahme. Also davor, muss ich sagen, war Patrick für mich noch nicht mal ansatzweise irgendwo auf dem Schirm. Also mit dem Rennen in Texas ja, aber auch da habe ich halt gedacht, ich glaube, Patrick ist wahrscheinlich über seine ganze Karriere hinweg, egal was er macht, immer der am meisten unterschätzte Athlet, den es jemals im Triathlon gegeben hat. Jemals. Das hat sich auch, glaube ich, bis heute eigentlich nicht komplett geändert, ja. Also, und da hat es eigentlich auch angefangen. Also, weil wie auch viele andere, ist Patrick da ein ziemlicher Spezialfall, wo auch ein Großteil einfach von der, sag ich mal, ja, Rivalität oder auch wirklich Antipathie, die wir auch eine lange Zeit lang kultiviert haben, die ich vielleicht auch stärker kultiviert habe wie er. Daher kamen die eigentlich so wirklich, weil Patrick hat halt ein paar Rennen gehabt, wo ich halt gesehen habe, wo er wirklich sehr unfair agiert hat auf dem Rad. Und ein Rennen davor war dann eben Mont-Tremblant 73 WM. Und
ist das, wo du gestürzt bist?
Nee.
Ich bin gestürzt.
Du bist gestürzt.
Genau, er ist auf James Kanama hinten drauf gefahren.
Ja, und hinten drauf gefahren. Er ist quer auf der Straße gelegen und ich hatte den Kopf unten.
Ja, genau. Und da bin ich halt, hatte ich auch einen schlechten Tag, muss man natürlich auch sagen. Dementsprechend gehst du da natürlich auch ein bisschen geladen rein. Ich habe halt sehr lang von hinten die Gruppe gesehen, in der Patrick war. Und er war halt der Einzige, der halt wirklich, also komplett unfair gefahren ist. Halt immer, sag ich mal, auf 4-5 Meter ran. Hat sich dann auch immer umgeguckt und so. Und das hat bei mir halt einfach so, sag ich mal, die Impression gegeben von einem Athlet, der halt generell bereit ist, halt die Regel zu brechen, um Rennen zu gewinnen. Und das hat sich halt wirklich auch sehr lang gehalten. Und dann eben, also ja, zum Beispiel, ich kann mich noch dran erinnern, in Zell am See, 73 WM, hat ihn zum Beispiel Daniela Rüff, die ja noch hinter uns gestartet ist, glaube ich sogar 5 Minuten, ihn beim Radfahren dann noch eingeholt, ja. In dem Jahr, ich weiß gar nicht, war es in Kraichgau, bin mir nicht sicher, wo, da bist du dann auch Kona gestartet, ich weiß gar nicht, ob es in dem Jahr war, wo Kona gestartet bist, wo wir in Kraichgau waren. Da war ich noch so 15 Minuten irgendwie vor Patrick auf einer Mitteldistanz. Und dann kommt halt so eine Leistung auf der Langdistanz, ja. Und da, also da habe ich mir halt, war ich mir halt 100% sicher, das kann nicht stimmen, ja. Da läuft was nicht richtig. Und das war halt so, sag ich mal, die Grundlage von halt einer relativ langen, ja, einfach Skepsis an die Partie. Ja.
Also wundert mich halt zum Beispiel auch, wer die Rhein-Neckar-Cup-Dinger zusammen gemacht haben und da ja schon da auch Non-Drafting mich auch teilweise vorne rausgefahren und so. Also
ja, wie gesagt,
es ist also, halt, ja.
Ist das noch, also ist das letztendlich jetzt noch ein Thema? Ich meine, du sprichst das ja auch irgendwie gerade noch mal raus so und am Ende.
Aber es ist auch schön für mich zu verstehen. Endlich mal. Es ist das erste Mal, dass wir die oder dass ich auch die Chance habe, das mal so ausführlich zu hören, wie das überhaupt entstanden ist. Mhm. Weil auch die Antipathie dazu geführt hat, dass man dann irgendwann sich so gedacht hat, ja fuck, Sebi ist einfach ein Arschloch, so lass ihn einfach so. Okay. Und er sich wahrscheinlich
also genau das Gleiche gedacht hat. Du brauchst auch eine Art, damit umzugehen, brauchst du ja.
Genau, du musst dich dann irgendwann irgendwie ja da auch gegen abgrenzen. Ne? Genau. Und das halt so zu hören, ja, kann ich verstehen, dass da eine das halt sich so entwickelt. Ja, ist halt natürlich total schade, weil man ja auch irgendwo mal zusammen woher kam, ja. Ja, also, keine Ahnung, auch Firnheim damals, als du dich dann beschwert hast, dass ich den nicht gratuliert habe und so, das ist in keinster Weise irgendwie negativ oder abwertend dir gegenüber gewesen. Ich weiß selber, dass ich ab und zu auch ein Arschloch war und dass halt einfach da eine Entwicklung stattfinden musste, glaube ich. Dann so Sachen, also da fehlt halt dann teilweise einfach der Kontext. Vor Zell am See zum Beispiel hatte ich 3 Tage vorher einen Radsturz. Da ist mir der Lenker abgeknickt, weil der Lenker nicht richtig festgeschraubt war. Da konnte ich mich nicht bewegen, ja. Und bin halt von Daniela Rüff überholt worden, so. Aber
nein, ich glaube halt generell, einfach, was ich wollte damit gar nicht, also das war damals halt den Eindruck, was es natürlich gemacht hat.
Aber war ja auch das, meine Frage, also von daher.
Was ja bis heute geblieben ist und deswegen ist Patrick halt auch so ein extrem unterschätzter Athlet geblieben, meiner Meinung nach, ist halt die wahnsinnige Diskrepanz zwischen Mitteldistanzleistung und Langdistanzleistung. Das gibt's. Ich weiß nicht, ob es einen Athlet gibt, wo das schon mal so krass war. Ja, also ich sag mal, eigentlich fast jeder andere Athlet auf dem Level, der halt jetzt, sag ich mal, irgendwie Kona gewonnen hat, mit, sag ich mal, wenigen Ausnahmen, hat halt auch auf der Mitteldistanz halt irgendwo was wirklich Großes, Zählbares halt mal geleistet. Ja.
Andersrum wird mir vielleicht ein Beispiel einfallen, so Michael Rellert, der auf der Mitteldistanz halt alles abgeräumt hat, ohne Wenn und Aber, aber auf der Langdistanz genau, halt nie den Fuß runtergebracht hat.
Andersrum gibt es, also ich meine, kannst auch Harvey Gomez nehmen oder Alistair Brownlee, die jetzt, sag ich mal, auf der Langdistanz auch nie wirklich eingeschlagen haben. Aber jemand, der halt auf der Langdistanz so performt und auf der Mitteldistanz halt wenig Zählbares hat, gibt es halt auch wenig, ja. Und deswegen ist halt, ja, also fällt es halt
immer. Erst seit ich Langdistanz mache, setze ich alles auf die Karte Langdistanz. Also ich war vorher immer, ich war in der Bundeswehr Vollzeit, ich war in der Physio Vollzeit.
Ja, ja.
Also von daher, da fehlt halt hier und da einfach der Kontext. So. Und klar, es gibt auch noch eine Diskrepanz zwischen 70.3 und Ironman. Die hätte ich auch gerne ausgeglichener, sage ich mal so. Man könnte es aber ja auch sehen, okay, ich fokussiere mich halt auf das, was ich am besten kann. Mhm. Habe auch meine 70.3-Rennen, glaube ich, gewonnen. Natürlich nicht so erfolgreich wie du. Ja, und sehe das natürlich auch schade, dass ich diese großen Rennen nicht gewonnen habe, aber durchaus hier und da 70.3-Rennen gewonnen habe.
Ich erinnere mich auch an ein Rennen auf 70.3 Rügen war das damals.
Genau.
Also wo du in einer Art und Weise das Rennen gewonnen hast. Ich glaube, da war auch Nils war damals am Start.
Wochen,
und
Andi 3. 4 Wochen vor dem ersten Hawaii-Sieg, genau.
Und da hast du, ich glaube, du bist dann den Halbmarathon so in 1:08 oder 1:09 gelaufen. Das war zu so einer Zeit, wo das noch ungewöhnlich war, dass so schnell gerannt wird. Also ja.
Ich glaube auch, dass es irgendwie, dass es schon da ist. Also man sieht das ja im Training auch. Und irgendwie kriege ich es halt nicht geschissen.
Okay, aber gut. Ich habe zumindest jetzt mal verstanden, woher.
Und ich auch, und dafür bin ich dankbar.
Die Konkurrenz jetzt sage, da kam was bei dir den Samen so eingepflanzt hat. Müssen wir den Elefanten aus dem Raum räumen? Ich meine, du hast jetzt zum ersten Mal gehört, du hast es nochmal klar angesprochen. Ist da mittlerweile so Gras drüber gewachsen? Oder häufig ist ja auch so, es wächst Gras über eine Sache, ohne sie nochmal besprochen zu haben. Und häufig ist dann so, wenn man sie besprochen hat, ist nicht nur Gras drüber gewachsen, sondern ist auch wieder irgendwie alles in Ordnung? Oder wie war das jetzt bis jetzt? Also ich hätte, wenn mir das jemand
ich glaube, so ich hatte den sagt, Respekt dann einfach verdient über die Jahre.
Ja.
So, ich glaube, Sebi hat dann, ich glaube, da haben wir auch schon öfters drüber geredet, deswegen kann ich da vielleicht, ich will nicht für dich reden, aber ich glaube einfach, die Entwicklung war da und auch vor allen Dingen der Fairness-Gedanke, der dir da vielleicht vorher nicht gefallen hat. Wenn du dann halt vorher auf, ich sag mal, 8 Metern gefahren bist und Sebi kommt vorbei, dann ist es natürlich scheiße und regt einen auf. Und wenn du da beim nächsten Mal vorbeifährst und siehst, okay, der fährt eher 15 Meter und versucht, die Gruppe zu organisieren und gibt halt sich Mühe, so, glaube ich, habe ich dann den Respekt einfach auch erarbeitet. Und von daher war das dann irgendwann auch ganz schnell für beide dann auch gut. Und dann war es eine befruchtende Konkurrenzsituation, wo wir beide, glaube ich, dann viel draus ausziehen konnten aus dem Duell, wo man dann weiß, okay, das ist eher auf Augenhöhe und da versucht nicht irgendeiner zu bescheißen. So.
Ja. Und es spornt ja auch an. Also Konkurrenz bildet immer das Geschäft, auch im Profitum. Ne?
Kurze Werbung und ich habe eine Aufgabe für dich. Stell dir doch bitte gerade mal vor, wie schön es sich anfühlt, zum allerersten Mal auf seinem neuen Fahrrad zu sitzen und eine Trainingsrunde zu drehen. Schöner geht's doch fast nicht mehr. Ein ähnliches Gefühl ist das, wenn man so ganz niegelnagelneue Laufschuhe anhat und zum ersten Mal damit im Training unterwegs ist und man denkt, man fliegt. Und wisst ihr was? Diese schönen Gefühle kann man auch mit in die erste Disziplin nehmen, wenn man eher so ein bisschen transusig und träge sich mal wieder mitten im Winter, wenn noch alles düster und dunkel ist, ins Schwimmbad schleppt. Dann muss man sich das Leben manchmal leichter und schöner machen, als es in dem Moment vielleicht ist. Und das geht mit einem ganz einfachen Kniff. Und zwar sich einfach mal wieder was zu gönnen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal im Online-Shop von Selfish vorbei. Da gibt es jede Menge Accessoires, Trainingstools, Badehosen, Schwimmbrillen und so weiter. Also alles das, womit man sich so ein bisschen leichter machen kann. Und das Allerbeste ist, im Moment spart ihr im Online-Shop von Selfish 15% auf alle Produkte mit dem Code TRIVU. Alles groß geschrieben, TRIVUE. Selfish.com. Einfach ein bisschen shoppen, einfach mal was gönnen und dann wieder das Schwimmtraining richtig genießen. Und jetzt geht's zurück zum Podcast.
Trotzdem, so ein Eindruck, der bei mir hängen geblieben ist aus der Zeit irgendwie von euch drei Großen, Jan, Sebi, Patrick. Es war immer, wenn man das jetzt mal betrachtet, immer irgendwie alle gegen einen, einer gegen alle. Und in der Öffentlichkeit war es dann eher so, der Druck wurde auf eurer Seite aufgebaut, also Sebi, Jan. Und du hast dich immer zurückgehalten und hast es dann irgendwie entweder kommentiert oder unkommentiert gelassen. Aber es war so, war das so eine Taktik irgendwie oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Also klar, ich glaube, was man erstmal immer verstehen muss, ist ganz generell, egal ob das jetzt wirklich global in der Weltpolitik ist oder tatsächlich bei so einer Konkurrenz im Sport, wenn jemand kommt und den Status quo challenged, dann führt es immer zu Reibereien. Ja? Und der Status quo war damals Jan Nummer 1, ich Nummer 2 und dann kam auf einmal Patrick. Und bei mir war es halt immer so, ich konnte immer so, der für mich war es immer angenehm, Jan, der Sonnenkönig, der irgendwie griechische Gott, der ist halt gesetzt auf Nummer 1, ja, und wenn ich es schaffe, ihn irgendwie zu schlagen, dann ist es Wahnsinn, ja. Aber wenn ich es nicht schaffe, dann geht die Welt für mich auch nicht unter. Und dann kommt auf einmal jemand und macht dir sogar diese Position 2, in der ich mir eigentlich auch ganz gut gefallen habe, sag ich mal, challenge das, ja. Und gleichzeitig hast du halt diese Voreingenommenheit oder Vorbetrachtung aus halt, sag ich mal, den vorhergegangenen 4, 5 Jahren. Und natürlich ist das erstmal für dich nicht leicht, ja. Also das muss man klar sagen, ja. Und ich sag mal, wie immer ist es positiv, wenn du daraus Energie ziehen kannst und einfach sagen kannst, okay, ich will härter an mir arbeiten, ich muss im Laufen arbeiten. Aber wenn du halt zum Beispiel jetzt dann in einem Rennen schwach bist, ja, dann suchst du natürlich auch mental immer den einfachen Ausweg. Und der einfache Ausweg ist halt, der andere ist nicht fair gefahren oder wie auch immer, ja. Ich sag mal, deswegen war das mit Sicherheit so, wie du es beschrieben hast, ja. Aber das war jetzt nicht so, dass ich mit Jan irgendwie gesprochen habe, wie hauen wir den irgendwie in die Pfanne? Oder was machen wir im Rennen, damit Patrick nicht gewinnt oder irgendwie sowas? Das nie. Ja.
Hast du dich so gesehen, wie ich es gerade gesagt habe? Also so dieses einer gegen alle, alle gegen einen?
Ja, teilweise schon. War aber natürlich auch eine mediale Darstellung halt wieder, ne? Weil bei euch hieß dann immer, ja, die Jungs, die gehen, wer bezahlt das Abendessen, kann ich mich noch erinnern und so, so eine Scheiße. Wo ich mir dann denke, ja, sitzen die jetzt wirklich beim Abendessen zusammen und denken sich, ja, wie kriegen wir jetzt den Lange umgebogen? Von daher, und in solche Gedanken steigert man sich rein. Ja. So. Und von daher, ja, schon. Das war eher so das Gefühl, so die haben da so eine Mauer aufgebaut und ich klopfe halt an die Pforte und keiner lässt mich rein, so nach dem Motto. Auch das, ja, irgendwann habe ich es halt aufgegeben. Da war wirklich aber auch, wieder muss ich sagen, Fares halt ein guter Ratgeber. Der hatte auch in seinem Leben viele, viele Konkurrenzsituationen. Und der dann einfach auch gesagt hat, zum Beispiel, irgendwie, ich weiß nicht, wann war es, 2018 oder ich glaube 2018 war es, vor Hawaii, da gab es ein berühmtes FAZ-Interview, da hast du richtig mal wieder auf den Putz gehauen. Und wir haben das gelesen, ich glaube, es war ein Tag vorm Rennen. Mhm. Und dann hat Fares es morgens vor mir aufgestanden, hat das gelesen und hat sich halt nur gedacht, irgendwie, ach du Scheiße, wenn der das liest, dann ist alles, geht die Welt unter. Hat es mir dann sozusagen vorsichtig vorgelegt und mir war es so scheißegal. Und das war, glaube ich, der Moment, in dem ich dann halt auch sozusagen die Antwort auf den Platz gebracht habe, wo ich echt dran gewachsen bin. Wo ich mir gedacht habe, okay, lass sie reden. Es ist immer das Beste, da einfach drüber zu stehen und sich so auf die Dinge zu konzentrieren, die ich halt selber beeinflussen kann. Ich kann nicht beeinflussen, was andere generell über mich denken. Ich kann nur mein Bestes geben, kann freundlich sein und alles danach, ja, ist halt so. Und daran bin ich tatsächlich dann auch gewachsen. Vor allen Dingen in dem Jahr. Und Fares auch gesagt hat, ey, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber ich wäre da im Dreieck gesprungen und hätte nie im Leben irgendeine Leistung zustande gebracht im Rennen. Und ja, das hat das in dem Fall das Interview eher geholfen. Also natürlich habe ich mich aufgeregt über das, was da drin stand, weil ich natürlich anderer Meinung bin, vorsichtig ausgedrückt. Aber das war, glaube ich, ja.
Aber das stelle ich mir dann auch irgendwie, wie du es beschreibst, befreiend vor, festzustellen, ich stehe da drüber und das macht eigentlich nichts mit mir, auch wenn da sowas was steht, was viel hätte anrichten können so oder dich unruhig werden lassen oder weiß nicht, dir noch mehr Angst vorm Rennen zu machen oder so. Aber gleichzeitig verstehe ich es auch so, du hättest schon gerne dazugehört zu diesem Duo, das aus dem Duo
ein Ich glaube, das wird. Ist ja mein Charakter eher. Also ich bin halt eher jemand, der es gerne hat, wenn man sich gut versteht. Und ich ziehe aus diesen Konkurrenzsituation oder aus dem Gegeneinander ziehe ich eher nichts, beziehungsweise finde das eher nicht so cool. Also ich bin kein klassischer Einzelkämpfer in dem Sinne. Habe auch mal so ein psychologisches Profil erstellen lassen und da kam halt raus, dass ich ein Teamplayer bin und eher ein Mannschaftssportler als ein Einzelsportler, weil irgendwie komisch. Und so nehme ich das auch wahr. Und von daher hätte ich mich halt total gefreut, irgendwie mal nach Girona zu fahren und mal 2 Wochen mit Jan zu trainieren und einfach zu gucken, was macht der so. Und das hätte mich voll interessiert, aber das war natürlich relativ schnell klar, dass das niemals passieren wird. So, ja.
Was mir noch irgendwie als Stichwort eingefallen ist, als ich so drüber nachgedacht habe, Thema Neid. Kam das auf? Also, du hast ja so beschrieben, so man hat irgendwie sich so einen Status erarbeitet und dann kommt da jemand anders, der offensichtlich genauso gut ist oder teilweise besser ist. Und ich meine, du hattest ja Kona gewonnen, Frankfurt gewonnen, Rot gewonnen dann auch zu der Zeit und hättest es ja bestimmt auch gerne nochmal gewonnen. Und Patrick hat dir das ja nochmal schwerer gemacht irgendwie. Und dann ging es aber ja bei Patrick da außer erst
Frankfurt, das habe ich ihm nicht schwer gemacht.
aber trotzdem so da, wo du gerade so gezeigt hast, was so geht, ging es bei dir ja gerade da erst los. Und bei dir war schon dann so die Zeit Richtung erste Gedanken, Richtung Karriereende so ein bisschen. Ist dann
ganz so schnell war es auch nicht.
Nicht so schnell, aber ich sag mal, so, es gab diese Überschneidung so ein bisschen. War Neid mit dabei, wenn du gesehen hast, was Patrick gemacht hat?
Ja, klar. Also es wäre blank gelogen, wenn ich sagen würde, nein. Also ich glaube, da kann man auch so ehrlich zu sich sein, dass das auch ein wichtiger, also zumindest mal für mich auch ein wichtiger Motivationsfaktor ist. Also wenn jemand anders gewinnt und du nicht auch gern gewonnen hättest, was ja Neid letzten Endes ist, dann weiß ich nicht. Dann
auf was warst du neidisch?
Also zum Beispiel 2018, das war für mich wirklich tatsächlich, das war wahrscheinlich so mit der härteste Moment in meiner Karriere. Also weil sich das natürlich auch davor so aufgebaut hat. Und da muss man natürlich sagen, was ich eingangs gesagt habe gleich, das war so ein typisches Beispiel, wie das Interview auch stattgefunden hat, damals bei der FAZ, obwohl das mit jemand war, wo ich auch sehr schätze, mit Michael Eder, war natürlich trotzdem klar darauf abgelegt, sag ich mal, da echt ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Und natürlich muss ich auch ganz klar sagen, war ich da auch so krawallig irgendwo in den Tagen vorm Rennen auch drauf, musste ich auch immer sein. Aber ich hatte eigentlich in dem Jahr wirklich, das war eine super Ausgangsposition für mich, habe die Spitze beim Schwimmen gepackt, hatte dann halt erst die technischen Probleme auf dem Rad und bin dann beim Laufen ausgestiegen. Mit den Problemen bei der Achillessehne. Ich weiß noch, wie ich zurückgefahren bin und da ist Patrick gerade Palani Road zurückgelaufen. Da war schon klar, dass du es gewinnst und ich habe da echt, ich weiß nicht, ich habe da eine Stunde geheult oder so, ja. Also das war für mich wirklich, also gleichzeitig halt noch so der wirklich absolut größte Konkurrent, ja. Den dann zu sehen, wie der das Ding halt abräumt und halt wirklich mit einem Wahnsinnsrennen da halt gewinnt und du bist halt völlig irgendwie gleichzeitig am Boden zerstört und weiß halt überhaupt nicht mehr, wie das da irgendwie weitergeht. Also das ist natürlich auch eine Situation, die hilft dir in dem Moment auch nicht, den anderen dann irgendwie zu respektieren oder zu mögen, sondern das ist was in dem Moment, wo du halt denkst, das hättest du genauso verdient gehabt, ja, und du hast da genauso dafür gearbeitet und jemand anders hat es dir weggenommen. Also so stimmt natürlich nicht, aber so fühlst du dich in dem Moment, ja. Und aber das war gleichzeitig auch so ein bisschen der Wendepunkt, sag ich mal, für mich, weil ich damals auch schon, obwohl Patrick da sehr kritisiert worden ist, halt für die Renngestaltung, sag ich mal, auf dem Rad, aber ich habe das damals schon anders gesehen gehabt. Also das konnte ich auch, also wo mich dann da Leute, die kommen dann natürlich auch zu mir und sagen, naja, das war ja nicht okay auf dem Rad. Da habe ich schon direkt gesagt, nee, ich habe da nichts gesehen, was da nicht okay war. Das war alles fair. Da kann ja nichts, das ist nicht irgendwie, da lief nichts, was irgendwie nicht in Ordnung war aus meiner Sicht. Und damals habe ich mir natürlich schon auch immer so als moralische Instanz aufgebaut, sage ich mal, der letztendlich entscheidet, ob das jetzt okay war oder nicht. Und da habe ich dich, Patrick, dann schon in Schutz genommen und habe da schon gesagt, Also so hart mir für mich das war, in dem Moment dich da gewinnen zu sehen. Aber ich wusste auch, das war ein absolut fair erkämpfter Sieg. Ja. Und von da ab, sag ich mal, also ich habe dann danach auch nie wieder irgendwo was gesehen, wo ich halt gesagt hätte, Alter, das geht gar nicht oder das war absolut unfair oder wie auch immer. Also ich meine, danach habe ich nicht mehr gezählt, wie viele Zeitstrafen es noch gab, aber es gab auf jeden Fall nicht mehr viele.
Ich glaube, du hattest und mehr als ich.
ich hatte in meiner Karriere sowieso nur zwei. Also deswegen können es nicht ganz so viel gewesen sein, wenn ich mehr hatte. Aber genau, also die du auch hattest, muss ich dann halt auch sagen, die waren durchaus, sag ich mal, kontrovers. Also da hätte man, ich kann mich nicht mehr im Detail dran erinnern, aber auf jeden Fall war bei keine von denen, wo ich jetzt halt gesagt hätte, so.
Boah. Man muss ja auch dazu sagen, mit dem Erfolg steht man ja auch immer mehr irgendwie im Brennglas. Du wirst auch ganz anders beäugt und wahrscheinlich auch von Schiedsrichtern ins Visier genommen. Absolut. Ich glaube, es wird auch immer schwieriger.
Als Deutscher ist ja permanent die Kamera neben dir, ja? Also das ist ja, als Deutscher weiß ich.
Ja. Also du hast dann noch mal irgendwie ein anderes Maß, mit dem dann wahrscheinlich so drauf geguckt wird, ob du dich fair verhältst. Also so.
Voll. Und du willst ja auch Vorbild sein, ja, und dann hältst du halt lieber noch mal mehr Abstand, weil du halt weißt, okay, die Jugend guckt zu. Und also definitiv.
Klar, du hast dann so eine Rolle zu erfüllen plötzlich dann auch, ne, mit dem, was
ja,
du
machst. Ja, was Rolle zu erfüllen, du willst es dir ja auch selber, also, ne.
Ja. Und ich meine, so wie du es beschreibst, der Moment, wo du am meisten Neid empfunden hast, war gleichzeitig auch der Moment, wo der Respekt dann dazu gekommen ist. Also du hast gesehen, Scheiße, der gewinnt auf eine ehrliche Art und Weise ein Rennen, wo ich es mir auch gewünscht hätte, vorne mit dabei zu sein, dann auch noch mit so einer Laufart und Weise, die es ja vorher auch so noch ansatzweise lange Zeit nicht gegeben hat und dann irgendwie erst, weiß ich nicht, Jahrzehnte vorher von Mark Allen mal da gewesen sind. Also da hat dir das Sportliche, was er geleistet hat, dann den Respekt.
Ich sag mal, ich habe ja, also ich beneide ja nicht den Sieg an sich, sondern die Leistung, ja.
Okay.
Und also natürlich auch der Sieg, der mit der Leistung einhergeht, ja. Aber wenn es diesen Easy Exit gegeben hätte, zu sagen, ja gut, aber das war nicht fair, dann hätte ich das nicht beneiden müssen, in Anführungszeichen. Dann hätte man sich ja einfach machen können und sagen, ja gut, er hat sich den Sieg da irgendwie erschlichen. Dann wäre da auch kein Neid da gewesen. Aber eben, weil ich ja gesehen habe, dass es halt auch einfach ein fairer und ehrlicher Sieg war, deswegen war halt auch der Neid, denke ich, da. Ja.
Verstehe. Wie war das bei dir? Gab es irgendwas, wo du sagen würdest, so in der Zeit, wo ihr beide irgendwie oben standet, und vielleicht auch noch Jan dazu, gab es Sachen, auf die warst du neidisch, von dem, was sie beiden hatten, aber du nicht?
Die Frankfurt-Performances. Ich weiß noch, das Jahr, in dem ihr mich überrundet habt, das hat richtig wehgetan. Und da habe ich mich schon gefragt, hey, was haben die, was ich nicht habe, vor allen Dingen bei dem Rennen. Aber der Neidfaktor, das Empfinden, also das habe ich tatsächlich nicht so. Also ich bin da. Ich hatte die gleiche Situation 2019, in dem ich da eine Stunde geheult habe, als ich Jan gesehen habe, wie er gewann. Das hat mir auch extrem wehgetan, muss ich sagen. Neid, also als Gefühl kenne ich Neid auch gar nicht so sehr, muss ich sagen. Also bin ich irgendwie nicht der Typ für, weil ich halt immer denke so, das ist hart erarbeitet, das ist verdient und gönnen können in dem Fall fällt mir da tatsächlich leicht, auch wenn ich jetzt Zweiter werde oder Dritter werde oder Zehnter und weiß halt, okay, die Athleten vor mir waren einfach besser als ich, dann empfinde ich da keinen Neid, sondern nur ja, Anerkennung und Respekt und von daher, Neid gab's nicht.
Und mal ganz kurz hier auf meine Notizen schauen, dass ich den roten Faden nicht ganz verliere. Also noch kurz als Abschluss zu dem irgendwie aktuellen Zeitgeschehen und so. Ich habe jetzt auch, als ich mich auf das Interview gefreut habe, nochmal überlegt oder festgestellt, dass letztes Jahr eigentlich es so zwei für mich Gänsehautmomente im Triathlon gab. Und das war der Zieleinlauf von Laura in Nizza, weil der irgendwie was Besonderes hatte. Und auch dein Zieleinlauf auf Hawaii. Weil am Ende waren das für mich so endlich mal wieder so super ehrliche Momente. Also so, es gab den Zieleinlauf und du hast bei beiden gesehen, was denen das gerade bedeutet und dass, was nach dem Ziel passiert, völlig egal ist für die Handlung, die passiert. Weißt du? Also es war so, es hatte die größte Natürlichkeit irgendwie und das hat mir irgendwie so Gänsehaut verpasst. Und wie hast du es erlebt und wie hast du es beobachtet? Weil das war auch ja wieder ein Punkt, über den total gestritten wurde, wo ich mir dachte, Leute, ist doch scheißegal. Also so, das war so ein Moment, du bist ins Ziel gekommen und ich erinnere mich noch genau dran, du bist ins Ziel gekommen und dann, und der Moment, wo du anfängst abzugehen, ja. Ich bin aufgestanden, ja, ich so, yes. So, das war irgendwie, ich fand das, also das hatte irgendwie was Ansteckendes zu sehen, dass irgendwas Bumm macht. Mhm. So, weißt du, was ich meine?
Das ist auch definitiv aus mir raus explodiert und das musste auch raus. Und nur gut. Einfach die ganzen Emotionen, die ganzen Jahre, in denen du irgendwie, du wirst Zweiter in Nizza und wirst trotzdem so, ja, schön, dass du hier bist, ja, bei der Pressekonferenz vor dem Rennen, du alter Sack. Aber wir regeln das mal unter uns so. Da kann ich ganz gut drüber weggucken, aber in dem Moment habe ich mir halt echt so gedacht, boah ja, also boah, einfach nur geil. Und man weiß natürlich auch nicht, wie oft man das noch so erfährt. Also natürlich ist in dem Moment auch klar, okay, ich bin jetzt 38 und ich glaube, so viele Momente wie das, das wird es nicht mehr geben. Und dann einfach die Emotionen freien Lauf lassen und alles irgendwie mal, was da so in einem drin schlummert, das einfach war einfach nur geil und das hat, ich habe da auch nicht nachgedacht, ja, auch der Finger, ich habe mir es dann auch ein paar Mal angehört, die Kommentierung von Sevi, das war einfach, also da habe ich mich jetzt schon oft genug für bedankt, dass einfach auch, ich glaube, keiner konnte das in dem Moment auch so gut nachvollziehen wie ein Sebastian Kienle. Und es war einfach dann auch schön, da jemanden.
Wir sitzen hier mit Daumen hoch und Gänsehaut.
Ja, also ich fand es richtig, richtig geil. Also ich muss immer sagen, ich finde so Zieleinläufe halt generell geil. Und in dem Moment, also wirklich, ich hatte fast Tränen in den Augen, ja. Weil genau das war halt so, also ich habe ja selber den Fehler auch, sag ich mal, wieder gemacht vor dem Rennen. Ich habe es ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, Patrick ist einfach immer unterschätzt, egal was er anstellt. Fliegt er halt auch als dreifacher Hawaii-Sieger halt trotzdem noch unterm Radar. Es ist einfach Wahnsinn, ja. Und dann halt.
Aber einfach, ich mag das auch, muss ich sagen, ne?
Also
ich
ja, finde, ist eine
ich
geile.
Ich finde das gut eigentlich.
Also ich finde es auch geil in der Situation, weil du hast halt von außen den Druck und irgendwie die Galligkeit auf das Rennen, die kommt ja sowieso von dir, ja, und du brauchst da nichts von außen. Und da ist es eigentlich nur störend, weil wenn du immer unterschätzt wirst, es gibt nichts Geileres als absoluter Champion trotzdem noch der Underdog zu sein. Also das ist einfach gut, ja. Und dann aber halt einfach so einfach dieses Rennen, wie das davor gehypt war einfach und keine Ahnung, ja, und eben genauso. Ich kann mich daran halt auch noch selber so gut erinnern, als ich halt das zweite Mal in Las Vegas gewonnen habe und eben vorher alle so, ja, One-Trick-Pony und aber jetzt kommen hier die Kurzdistanzler, ja. Und jetzt kommt Frodeno und jetzt kriegst du halt mal richtig das Fell über die Ohren gezogen und jetzt zeigen die dir mal, was eigentlich wirklich Sache ist und bis jetzt, das waren ja alles nur Ausrutscher und genau in der Situation war Patrick halt in einer abgeänderten Art natürlich, aber halt eben auch, alle sagen halt vorher, ja, der wird jetzt hier abgemeldet und so weiter, jetzt kommen die Norweger und der und jener und da gibt's für ihn gibt es da nichts mehr zu holen und dann einfach, also allein schon dieses Loslaufen muss ich halt sagen, ich musste echt aufpassen, ein paar Mal habe ich muten müssen, weil ich halt wirklich, ja, weil es halt einfach geil war, ja, also einfach auch, und dann genau so wäre ich da auch ins Ziel eingelaufen. Da hätte ich auch einfach, also da wäre ich, glaube ich, da hätte ich echt aufpassen müssen, dass ich nicht ganz was Dummes mache. Also das war, ich weiß nicht, also es war einfach gut, ja. Also,
wenn du das jetzt so siehst und auch nochmal erzählst, würdest du sagen, dir hätte es auch gut getan, so einen Moment nochmal zu haben, zum Ende der Karriere?
Ja, klar. Also ich meine, natürlich, dafür trainierst du immer, dass du genau das hast. Aber ich meine, eben weil, sag ich mal, so ein Ziel und die Wahrscheinlichkeit halt immer wahrscheinlich maximal 20% ist, dass du es halt packst, ist es dann ja auch so geil, wenn es halt klappt. Also wenn es einfach so wäre. Und ich glaube, ja, ich meine, das macht es ja auch dann so besonders, wenn halt auch alle von außen dir halt erzählen wollen, dass du es halt nicht mehr schaffen kannst. Mhm. Und du zeigst dann halt dann, dass es halt doch nicht so ist. Dann ist halt einfach echt geil. Ja klar, logisch. Also habe ich da seit 2019 alles irgendwie dafür getan, dass es nochmal geht. Aber anders wie vielleicht auch wie Patrick, habe ich auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so den ultimativen Glauben halt an mich gehabt, dass es halt nochmal gehen kann.
Ja. Boah, hättest du mich vor dem Rennen gefragt, wäre ich da auch äußerst kritisch gewesen. Aber umso geiler ist dann natürlich, wenn du halt im Rennen merkst, okay, fuck, das läuft hier alles nach Schnürchen, ey, verdammt geil, geil, geil. Und du steigerst dich ja dann so richtig rein.
Ja, das hat man halt wirklich gesehen. Einfach, es gibt halt... Jeder kennt die Abwärtsspirale in einem Rennen, ja, wo du halt anfängst zu denken, scheiße, ich hab's ja gewusst und ich habe nicht genug gemacht und das ist nicht mein Tag und dann tut hier was weh und da was weh und alles geht einen Bach runter und dann drückst du halt irgendwann auf die Spültaste und spülst das ganze Rennen im Klo runter. Aber das Gleiche gibt's natürlich halt in die andere Richtung, wenn du halt echt so eine richtige Therme kriegst und du merkst auf einmal, ohne das... Also klar strengt sich an, aber es strengt dich so geil an. Du weißt halt, es strengt mich an, weil ich gerade der Beste der Welt bin. Und in dem Moment, wo dir halt bewusst wird, so, du kannst das Ding hier heute gewinnen. Und zwar gegen die absolute A-Line, die hier steht. Ja, da ist niemand, der da jetzt irgendwie fehlt oder so, sondern das sind eben die am meisten gehypten Leute halt überhaupt. Und du tütest die jetzt ein, dann geht's so nach oben, ja. Und stimmt. Du kannst halt einfach in dem Ding, da wirst du so, du kommst halt einfach.
Unverwundbar,
in den Flow und dann bringst du halt auch so eine Leistung, wie Patrick halt an dem Tag halt gebracht hat. Und das ist dann halt auch so das, wo ich dann halt, dann hörst du danach halt so, ja, der ist ja noch nicht mal angestrengt. Stimmt doch wieder was nicht, ja. Und so, aber das ist halt genau das, was es mit dir macht, die Emotionen, die du halt da bringst in dem Moment. Also das kann alles übertünchen, ja. Das ist halt das geilste Doping, was es halt gibt, ja. Also es ist einfach, das macht dich, untouchable in dem Moment.
Das sind auch die besten Momente, die man als Sportler, finde ich, erleben kann, wenn du so dieses Gefühl hast, ich überrasche mich eigentlich gerade selber mit dem, was hier passiert.
Ja.
Und dann passiert diese Unverwundbarkeit, dass man sagt, komme, was wollte heute, kann mir nicht so niemand irgendwas anhaben.
Deswegen habe ich das auch gesagt, dass das wirklich das perfekte Rennen war. Und vorher hast du viele Rennen vielleicht gewonnen und hattest gute Rennen, aber ich habe, glaube ich, vorher nie das Wort perfektes Rennen in den Mund genommen. Weil man immer, das Schwimmen lief nicht, dies lief nicht, das lief nicht, das hätte man noch besser machen können. Es gibt keine Sekunde in dem Rennen, wo ich im Nachhinein sage, okay, da hätte ich anders reagieren können oder da war nicht dieser Aufwärtstrend spürbar. Von daher, dass das einfach von vorne bis hinten, auch sogar vor dem Rennen schon, war es einfach von der mentalen Einstellung her, natürlich aufgeregt und aber alles war positiv. So, der Tag war einfach perfekt. Steigern natürlich auch den Druck für die nächsten.
Ich würde sagen, wenn man den perfekten Tag erlebt hat, muss man dann abdanken.
Ich glaube, Sebi hat es mal gesagt, dass man seine Karriere nicht bewerten soll nach den schlechten, sondern nach den besten Tagen. Mhm. Und ich habe da jetzt 3 richtig gute Referenzpunkte. Von daher kann ich irgendwann im Schaukelstuhl sitzen und mich freuen. Und bin da, so wie es gelaufen ist, echt ganz happy und werde aber trotzdem weiter kämpfen und Nizza und Hawaii mindestens nochmal machen und von daher.
Ich habe mir hier ein ernst gemeintes Szenario aufgeschrieben.
Comeback Kienle.
Nee.
Nein, kein ernst gemeintes Szenario.
Tatsächlich, ob es den Gedanken gibt, 6-mal Ironman-Weltmeister?
Nee, den gibt es nicht. Nee. Mm-mm. Das ist, nee. Das wäre auch, irgendwie fühlt sich das respektlos an gegenüber den beiden, die es schon mal gemacht haben. Auf der Stufe sehe ich mich einfach auch nicht, muss ich sagen. Das sind für mich irgendwie die Götter des Sports und so ein bisschen untouchable. Okay, kannst du gleich erläutern. aber ich spüre natürlich auch selber, wie von der Energie her, wie ich mich jetzt aktuell fühle. Und das würde ja bedeuten, dass ich mindestens noch 3 Mal
in Folge
da am Start.
Energie meinst du, mentale Energie?
Ja. Also da, ich merke dann doch, dass ich halt schon was älter bin. Und ich glaube, ja, wer weiß. Also ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Es ist auch kein Ziel.
Okay.
Muss ich sagen.
Du siehst es anders, Sebi.
Also nicht mit den 6 Mal, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass es kein schönes Ziel ist. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt die Karriere irgendwie, also klar, wenn er jetzt noch 3 Mal gewinnen würde, wäre es natürlich Wahnsinn, aber also meiner Meinung nach, also zum, was er gemeint hat mit, steht da nicht auf der Stufe mit Mark Allen und Dave Scott. Man muss halt mal ganz klar sagen, in der Ära, wo Patrick und ich den Sport gemacht haben, und vor allen Dingen, wo Patrick jetzt noch ist. Ich meine, er ist ja auch wieder so eine Klammer, wie ich es damals vielleicht war, zu jetzt der Generation von Lothar Leder, Norm Stadler und so weiter. Und ich bin auch noch mit Blumi geraced. Aber er ist halt wirklich, sag ich mal, mit uns geraced und jetzt halt, sag ich mal, mit der komplett neuen Generation von Beckegaard und Blumenfeld und Laidlow und so weiter. Und also ich will die Siege damals nicht irgendwie kleinreden, auf gar keinen Fall. Aber man muss halt ganz klar sagen, dass es wird keinen Triathleten mehr geben, der 6 Mal Hawaii gewinnt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich lag schon oft falsch mit meinen Prognosen.
Gutes Zeichen.
Ja, aber ich glaube einfach, dass halt, ich sag mal, die 3 Siege sind die 9 6-Siege, so würde ich mal nennen. Also geil. Allein schon 3.
Das nehme ich mir mit.
Ja,
glaubst du, Jan hätte es geschafft, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre?
Hätte Fahrrad.
Ja, klar, aber so von der Sache her, der war ja schon damals sehr dominant auch. Und gerade die Jahre waren, glaube ich, so ein bisschen seine besten Jahre, die dann weggecuttet sind.
Das waren ja auch meine besten Jahre. Aber okay. Nee, aber ich glaube, Jan hätte es deswegen nicht geschafft, weil Jan war halt echt auch immer 101%. Und bei Jan ist es halt, zieht sich durch seine ganze Karriere. Ich habe ihn ja quasi auch nie in dem Sinn geschlagen, auch wenn ich ein paar Mal im Rennen vor ihm war. Aber dann war ja immer was. Also entweder Jan hat gewonnen oder Jan ist ausgestiegen oder halt irgendwie einen Wandertag gemacht oder er war gar nicht erst am Start. Und deswegen glaube ich halt, mit der Quote, sag ich mal, hätte Jan die 6 Siege nicht geholt. Aber gut, ich meine, für mich ist Jan da trotzdem immer noch the GOAT in unserem Sport. Voll. Weil er halt einfach, sag ich mal, in allen Disziplinen im Triathlon halt geliefert hat. Olympiasieger, 73 WM und ein paar Mal Kona plus letzten Endes, ich meine, das ist jetzt natürlich dann Klauberei, aber er hat halt zumindest mal einmal Blumi in Topform halt auch noch geschlagen beim T100-Rennen, was glaube ich jetzt schon im Nachhinein dann wahrscheinlich viel wertvoller war, wie es in dem Moment vielleicht war. Aber
und ich finde die Reaktion von seinem Zielanlauf da, die hat mich an das... Kann man ins Verhältnis setzen von deinem Ziel dann
auch
auf
vorbei. Und ganz ehrlich, ich bin auch heute noch überzeugt davon, dass das ihm damals auch, ich weiß nicht, die WM gekostet hat, weil ich glaube, weil der Blumenfeld dann in Nizza gar nicht am Start war, ich glaube, für ihn war es eigentlich wichtiger, nochmal einmal Blumi zu schlagen, wie jetzt die WM gewinnen. Das hört sich vielleicht blöd an, aber also persönlich für mich wäre es tatsächlich wahrscheinlich so gewesen. Also ich glaube, auch Jan ist da natürlich jemand, der... Dem geht es vor allen Dingen halt darum, nochmal da halt einfach einen Punkt zu machen, ja, und halt nochmal irgendwie eben denen zu zeigen, die halt sagen, ja, aber wenn jetzt Blum hier am Start ist, dann hast du keine Chance mehr oder der macht dich kaputt oder wie auch immer. Und dann kommt er halt und macht ihn dann halt kaputt. Dementsprechend, ich glaube, ja, weiß nicht.
Ich habe noch 2 Fragen und die eine ist, quasi mit Rückblick und die andere mit Ausblick. Wenn man den Sport auf dem Niveau und dem Level und in der Öffentlichkeit macht, wie ihr das macht, fragt man sich so währenddessen, wer will ich in meiner Karriere gewesen sein oder wer will ich nach meiner Karriere gewesen sein? für den Sport, für die Szene, für die Fans oder für die Anti-Fans? Macht man sich dazu Gedanken?
Boah, ab einem gewissen Punkt glaube ich schon, wenn man sich der Vorbildfunktion dann irgendwann bewusst wird, ist es seitdem schon für mich ein Antrieb, halt ein fairer Sportler zu sein, einer, der für sauberen Sport einsteht, der irgendwie Kinder für einen Triathlon begeistern will, sozusagen vom Fußballplatz weg rein ins Wasser und eher dann für den Sport begeistern will. Das ist schon auf jeden Fall für mich ein Antrieb, dann ein gutes Role Model zu sein und irgendwie inspirierend da möglichst zu sein. Von daher, ja, denke schon, dass man sich dessen bewusst sein sollte und
das kommt dann dazu, sozusagen.
Genau, und die Plattform halt zu nutzen, die man dann auch geboten bekommt. Ja, stimmt. Also ich glaube, gerade jetzt der dritte Hawaii-Sieg hat mir halt nochmal eine unfassbar viel größere Plattform gegeben als die beiden Siege davor, indem wir de facto uns aussuchen konnten, in welche Millionen Zuschauersendungen man dann reingeht, um da einfach wirklich für den Triathlonsport Werbung zu machen, ja, und dann einfach wirklich die Message da rauszubringen, das ist der geilste Sport der Welt und probiert's mal aus und jeder kann's und einfach, das ist geil. Und mein großer Traum wäre wirklich irgendwann mal jemanden zu treffen, der irgendwie, keine Ahnung, dann in 10, 15 Jahren, der sagt, hey, oh, und wegen dir habe ich Triathlon angefangen und habe jetzt das Rennen auch gewonnen. So, das wäre geil. Es gibt schon öfters, vor allen Dingen seit ich das Buch geschrieben habe, ist das echt mehr geworden, dass halt Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich habe das Buch gelesen und dann, das hat irgendwie so die letzte Hürde aus dem Weg geräumt, dass ich dann mich wirklich am Sport jetzt auch mal probiere und ich bin voll in Love und es ist mega geil und die sich dann bedanken oder Nachrichten schreiben und so, das ist echt mehr geworden und das genieße ich sehr und das glaube ich, also das ist echt ein Antrieb.
Ja. Wer will man gewesen sein in seiner Karriere? Hat das für dich eine Rolle gespielt, der Gedanke?
Ja, ich. Also ich glaube, das Wichtige war für mich immer, dass ich mich halt nicht verstellen will. Also, dass ich mir nicht überlegen muss, so, was könnte ich machen und sagen, um den Leuten zu gefallen? Was muss ich machen und sagen, um mehr Sponsoren zu bekommen? Sondern halt einfach halt eben sich nicht, sag ich mal, zu verändern. Also natürlich, also ich stimme dir da voll zu, Patrick, natürlich, was man sich schon bewusst wird und dadurch natürlich auch eine gewisse, sag ich mal, Verhaltensanpassung stattfindet, ist eben, dass man unter Beobachtung steht und zwar das auch nutzen kann, um was Positives zu bewirken. Ja, also es ist schon so, dass man hier und da dann halt einfach probiert, jetzt keinen Scheiß zu bauen. Also ich sag mal, so die ganz negativen Seiten, die es bei mir auch gibt, also dass ich halt auch sehr impulsiv sein kann, ja. Da gibt es schon so, sag ich mal, den erzieherischen Aspekt. Aber ansonsten, genau, vor allen Dingen halt, es ist viel zu anstrengend, halt zu probieren, irgendjemand anders zu sein. Also, egal ob das Mikrofon an oder aus ist oder die Kamera da oder nicht, wenn du halt irgendwie zwei Persönlichkeiten hast, eine, die du irgendwie in die Öffentlichkeit hältst und eine, die du privat bist, da wirst du ja schizophren. Also das geht nicht.
Das stimmt. Ja. Ich glaube, das ist dir immer gelungen und dir ist es immer besser gelungen.
Ja, würde ich so unterschreiben. Das auf jeden Fall. Da ich auch, bin übrigens. Ich auch falsch beraten worden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist vielleicht auch.
Und allein schon die Antwort beweist. Und ich habe das auch so beobachtet. Also also echt Respekt an der Stelle.
Aber es ist ja auch eine gute und eine schöne Entwicklung. Also ist doch völlig okay. Ich meine, Veränderung gehört im Leben dazu. Fortschritt, Persönlichkeitsentwicklung, ist doch alles genau richtig so.
Mir kann das auch niemand in dem Moment erklären oder weiß ich nicht. Bei manchen Sachen musst du einfach die Erfahrung machen. Im Triathlon haben wir eigentlich das Glück, dass wir nicht über Nacht auf einmal Superstars sind, weil wir irgendwie ein Golden Goal geschossen haben, sondern weil es halt, sag ich mal, stetig nach oben geht. Aber man muss halt auch sagen, dass Patrick halt einfach 3 Stufen übersprungen hat am Anfang. Ja, bei mir war das viel angenehmer von der Entwicklung. Ja, du machst halt, bevor du das erste Interview irgendwie im Sportstudio machst oder für die Bild-Zeitung, machst du halt vorher mal das Trimac-Interview, ja. Und bei Patrick war es halt relativ schnell in dem Jahr Texas und dann Hawaii, dass du halt einfach auf einmal halt Dritter bist auf dem Podium in Hawaii, einen wahnsinnigen Laufstreckenrekord direkt dahin knallst, ja. Das ist halt schon, da war die Entwicklung schon steiler und natürlich sicher auch schwieriger dann halt am Anfang das dann einen Weg zu finden, ja.
Und genau deswegen bin ich auch froh, dass ich das Rennen damals nicht gewonnen habe.
Dann wäre es noch schlimmer geworden.
Ich glaube, das wäre, also ich kann mir vorstellen, wenn du auf Anhieb das Ding gewinnst, dann kann es auch sein, dass du es nie wieder gewinnst. Ich glaube, das war...
Gibt's genug Beispiele.
Voll. Ja. Also, diese Lawine, die da auf dich zugerollt kommt, an Medien und Aufmerksamkeit, ich glaube, das wäre damals nicht gut. Das wäre nicht gut geworden.
Ja.
Ja.
Und von außen betrachtet, auch spannend zu beobachten, das mitzubekommen, wie war jemand und wie ist jemand heute? So, also was ist da auch dahinter? So, das ist aus Fansicht ja irgendwie auch was Hilfreiches irgendwie zu sehen, dass man an seinen Aufgaben wächst sozusagen. Letzte Frage.
Man kann heute Sebi Kienle und Patrick Lange Fan gleichzeitig sein. Das wäre vor 10 Jahren schwierig gewesen, glaube ich.
Kann man und könnt ihr das gegenseitig auch jetzt mittlerweile?
Ja, Fan also von Patrick ich Mann? Muss sagen, wo ich tatsächlich nicht nur Respekt hatte, sondern tatsächlich auch wirklich Fan war tatsächlich bei einem von meinen letzten Rennen in Israel. Das war für mich, richtig, richtig geil. Und es war auch der Moment, wo ich auch, sag ich mal, umschalten konnte, halt wirklich auch zu gönnen, weil das Rennen war genau das Gegenteil von dem, sag ich mal, wie ich es halt früher manchmal erlebt, manchmal vielleicht auch nur wahrgenommen habe. Aber das sind echt alle unfair gefahren, außer Patrick in der Gruppe. Also und da, wo es ich halt gesehen habe, ich habe jetzt keine Surveillance-Drohne irgendwie am Start gehabt, die jetzt das ganze Rennen überwacht hat, aber ich habe es halt viel gesehen und war dann am Schluss auch in der Gruppe. Und Patrick war halt wirklich, da waren, und genau das macht natürlich auch der Weltmeistertitel mit dir. Im Rennen kann sich Patrick halt nicht mehr verstecken. Da weiß halt jeder, der läuft mich nachher kurz und klein und dementsprechend lässt ihn halt, also sieht ihn niemand mehr irgendwie über die Strecke.
Ja.
Und da haben die wirklich, also da haben die, das war sowas von scheiße unfair, bis eben wirklich auf Patrick, der da eigentlich alles von vorne gefahren ist, zumindest mal in der Zeit, wo ich halt da war. Und wenn nicht, dann mit sauberem Abstand, was dann auch schon krass ist, weil wenn du dann eben, wie Patrick sagt, halt eher 15 Meter Abstand lässt und da war kein Motorrad da, nix, dann scheren die ganze Zeit Leute vor dir ein und so und ich kenne das dann schon auch, also und dann hat er da halt echt wirklich einen perversen Lauf hingelegt, da, genau, hat er mich eher so in den Fanclub dann auch
da war es um dich geschehen.
Schön, da haben wir in der Wechselzone gesessen und irgendwie kurz ein Pläuschen gehalten nebeneinander auf diesen Plastikstühlen und du hast mir nur gesagt, boah, ich bin gefickt. Mein Rennen ist vorbei, irgendwie sowas, kann ich so dunkel erinnern.
Ja, ich war echt. Wir wollen nicht nochmal, könnten locker nochmal eine halbe Stunde nur über das Rennen sprechen, aber genau, das war echt richtig, richtig geil.
Das klingt auf jeden Fall versöhnlich, das heißt, aus dir wurde dann der Patrick-Fan. Ich würde dir unterstellen, dass du eigentlich immer Sebi-Fan gewesen bist, oder? Also egal,
ja,
was war.
Ja, nee, da war schon auch eine Zeit, wo ich ihn nicht so gerne gemocht habe.
Okay.
Habe ich aber auch viel dafür getan.
Da hat er viel, viel getan, definitiv. Aber ich bin dankbar dafür, dass es sich dann auch wieder so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und finde es jetzt viel, viel angenehmer. Und damals wie heute, es ist einfach, ziehe ich da jeden Hut, den ich da habe vor Sebis Leistung. Und definitiv kannst du mich als Sebi-Fan bezeichnen.
Schön. Haters gonna hate, friends will be friends. Irgendwo in der Mitte können wir uns vielleicht dann treffen. Und jetzt dann die letzte Frage. Was wollt ihr über die Zukunft wissen? Ihr könnt das beantworten für den Triathlon, für ein spezielles Rennen, für euch. Die Frage ist einfach in den Raum gestellt und ich bin gespannt, was ihr draus macht. Was wollt ihr über die Zukunft wissen?
Boah. nur eine Sache. Aber das ist ganz schwierig. Was wollen wir über die Zukunft wissen?
Nichts.
Die exakt gleiche Antwort hat Felix auch gegeben. Ich will nichts über die Zukunft wissen.
Ich sag mal, ich bin nicht per se Pessimist, was die Zukunft angeht. Aber ich glaube, dass du dein Leben nicht schöner leben kannst, wenn du weißt, wie es in 10 Jahren aussieht oder so. Sondern ich glaube, vor allen Dingen glaube ich halt fest daran, dass du deines eigenes Glückes Schmied bist, ja. Und das widerstrebt natürlich generell schon der Vorstellung, dass du irgendwas über die Zukunft wissen kannst, weil ich beeinflusse die Zukunft selber erstmal so. Also zumindest mal, also ich kann jetzt nicht leider nicht den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, aber ich kann doch relativ viel für mich entscheiden. Und ich glaube nicht, dass das Leben besser macht, wenn du die Zukunft kennst.
Ich glaube schon. Vor allen Dingen in Bezug auf Krankheiten und so weiter. Da hätte ich dann schon gerne so eine Crystal Ball, die mir sagt, hey, jetzt geh mal zur Vorsorge. Einfach geschichtlich betrachtet. Also ich gebe dir da recht, ne? Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, aber es gibt auch Sachen, die da drüber stehen, die du nicht unter Kontrolle hast. Jeder kennt die Geschichte, die ich da erlebt habe. Und ich glaube, da hätte ich halt gerne so einen Crystal Ball, der mir sagt, hier, jetzt gerade vorsichtig sein und bitte mach mal dies und jenes hinsichtlich Gesundheit. Aber ansonsten gebe ich dir recht, dass du halt eigentlich mit offenem Visier in die Zukunft gehen solltest und dich auf das freust, was kommst und das halt einfach so genießt und so gestaltest, wie du es dir selber gerne machen willst. Also, ja.
Danke euch für die Zeit, dass ihr beide euch hier nach Fuschel auf den Weg gemacht habt und wir uns ganz entspannt an einen Tisch setzen konnten. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Ebenso.
Also, danke an die beiden Gäste. Danke an dich fürs Zuhören. Danke an In Silence und Selfish für die Unterstützung. Und jetzt freue ich mich drauf, wenn wir uns ganz bald auf der Trivue-Tour sehen. Wenn du noch kein Ticket hast, dann holst du jetzt auf trivue.de oder schau schnell in den Shownotes vorbei.